Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ja, und an dieser Stelle schauen wir wie gewohnt auf die Themen aus dem Bereich Umwelt und Verbraucher. Heute mit meiner Kollegin Caroline Born. Und Frau Born, was steht heute auf dem Programm?
Einmal die Lebensmittelüberwachung. Es ist ja gerade mal ein halbes Jahr her, dass der Betrieb Wilkewurst geschlossen wurde. Grund waren tödliche Keime in der Wurst, die lange unentdeckt blieben. Wie sieht's also jetzt mit den Lebensmittelkontrollen aus, gerade in der Corona-Krise? Außerdem ein möglicher Hoffnungsschimmer für den Sommerurlaub. Das könnten zumindest in Europa grüne Brücken ermöglichen. Es geht um das Ehegattensplitting und wie es Frauen benachteiligt. Und wir beschäftigen uns damit, wie Wohnen ohne Gift möglich ist und dem Verbrauchertipp mit der Pelletsheizung. Es passiert immer wieder bei Gurken, Eiern oder Fleisch. Lebensmittelskandale. Zuletzt bei der Firma Wilke aus Nordhessen. Deren Wurst soll mit Bakterien befallen gewesen sein. Daran sollen über 30 Menschen erkrankt sein und die Bundesregierung bringt 3 Todesfälle mit den in den Produkten gefundenen Listerien in Verbindung. Fest steht, der Betrieb wurde nicht ausreichend kontrolliert. Heute trifft sich Ernährungsministerin Klöckner in einer Videokonferenz mit dem Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure Deutschlands. Darüber habe ich vor der Sendung mit Martin Rüker gesprochen, Geschäftsführer von Foodwatch, und ihn als erstes gefragt, ob die Lebensmittelkontrolleure jetzt auch die Corona-Auflagen überwachen müssen.
Ja, das ist mir noch nicht im Einzelnen klar, wie das genau aussieht. Im Moment haben wir aber erst einmal das Problem, dass durch die Corona-Pandemie der größte Teil der Lebensmittelkontrollen eigentlich brach liegt. Wir haben schon grundsätzlich die Situation, dass die Ämter, die zuständig sind für die Überwachung der Lebensmittelbetriebe, massiv personell unterbesetzt sind. Das heißt, das, was wir an Vorgaben haben, wie häufig sie eigentlich die Lebensmittelbetriebe kontrollieren müssen, das wird schon in normalen Zeiten nicht eingehalten. 90% der Ämter bundesweit schaffen es nicht, ausreichend Kontrollen durchzuführen. Durch die Corona-Maßnahmen haben wir eine Situation, dass einige Lebensmittelkontrolleure ausgefallen sind, dass aber auch viel Personal zum Beispiel im Homeoffice sitzt, nicht in die Betriebe geht oder bei den Gesundheitsämtern aushelfen muss, sodass also diese ganzen Routinekontrollen, die ganz wichtig sind, um die Betriebe regelmäßig zu kontrollieren, um für einen guten Hygienestandard zu sorgen, dass die ausfallen und auch ganz, ganz viele Proben, die sonst genommen werden, um Lebensmittel zum Beispiel auf Salmonellen oder andere Keime zu untersuchen, derzeit nicht durchgeführt werden. Und jetzt haben wir eine Wiedereröffnung der Gastronomie. Das heißt, wir sind bei den Betrieben fast in einem normalen Rhythmus. Und ich kenne kein Konzept von keinem Bundesland, wie man denn auch die Lebensmittelkontrolle, die genauso systemrelevant ist, die genauso wichtig ist für den Gesundheitsschutz der Menschen, auch wieder hochfahren kann. Hier muss dringend politisch nachgesteuert werden.
Kommen wir auf die Politik mal zu sprechen. Ministerin Klöckner will die Kontrollen reduzieren. Darum hat sie im März in einem Brief an Kanzleramtschef Helge Braun gebeten. Es würde die Kontrolleure entlasten und auch die Land- und Ernährungswirtschaft. Das klingt doch fair.
Ja, wenn man davon ausgeht, dass Lebensmittelkontrollen wirklich nur eine lästige und auch lästliche Pflicht sind. Das sind sie aber nicht. Sie sind genauso systemrelevant wie die Lebensmittelproduktion, denn Lebensmittelkontrollen bedeuten aktiven Gesundheitsschutz. Bei den Kontrollen werden Dinge auffällig, die wir nicht in unseren Lebensmitteln haben wollen. Also Belastungen mit Salmonellen, mit anderen Keimen, mit Listerien, die teilweise sehr, sehr schwere Erkrankungen, teilweise auch jedes Jahr Todesfälle verursachen können. Wenn wir da dauerhaft die Kontrolle wegnehmen und reduzieren, dann werden wir hier massive Probleme bekommen. Und deshalb muss hier dringend ein Konzept vorgelegt werden, wie schnellstmöglich die Lebensmittelkontrolle wieder auf ein Normalmaß gebracht werden kann. Uns fällt gerade richtig auf die Füße, dass eigentlich alle Bundesländer hier nicht ausreichend Personal geschaffen haben in den Stellen und schon in normalen Zeiten ihren Aufgaben bei der Lebensmittelkontrolle überhaupt nicht nachkommen können.
Danach wollte ich Sie noch fragen, denn schon vor Corona hat Foodwatch beklagt, jede dritte Lebensmittelkontrolle falle aus. Was muss sich denn Ihrer Meinung nach ändern?
Ja, wir brauchen also einerseits natürlich mehr Personal, das ist offensichtlich, aber wir haben auch erlebt, dass der politische Einfluss auf die Lebensmittelkontrolle ein großes Problem ist. Wir haben ja politische Haushaltsentscheidungen, also wie gut ein Amt ausgestattet ist, hängt davon ab, welche Priorität die Lebensmittelkontrolle denn genießt. Man hat immer knappe Haushalte, also man entscheidet immer, wo man spart, und die Lebensmittelkontrolle war leider ein Bereich, die in den vergangenen Jahren sehr massiv zurechtgestutzt worden ist und nicht ausreichend ausgestattet worden ist.
Was erwarten Sie sich denn vom Treffen heute zwischen Ernährungsministerin Klöckner und dem Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure?
Ich denke, dass die Lebensmittelkontrolleure sehr genau wissen, welche Bedeutung ihre Arbeit hat für den Gesundheitsschutz der Menschen. Die Kontrolleure wissen, dass sie da bisher eine Arbeit machen und überhaupt nicht hinterherkommen, weil es an Personal fehlt. Insofern gehe ich schon davon aus, dass der Verband sehr klar machen wird, dass das so nicht weitergehen kann. Das Bundesministerium von Frau Klöckner hat ja sogar Pläne vorgelegt, wie man dauerhaft die Zahl der Kontrollen in den Betrieben reduzieren sollte. Also man passt nicht den Personalstand an die Vorgaben für die Betriebskontrollen, sondern man reduziert die vorgegebenen Kontrollzahlen, damit man mit dem vorhandenen zu wenigen Personal auskommt. Das ist der völlig falsche Ansatz. Und ich denke, dass da der Verband der Lebensmittelkontrolleure auch sehr deutlich sagen wird, dass das der falsche Ansatz ist.
Martin Rücker von Foodwatch über Lebensmittelüberwachung während der Corona-Krise. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Fällt der Sommerurlaub dieses Jahr doch nicht ins Wasser? Zumindest innerhalb der EU könnte Tourismus im Sommer möglich sein, so äußerte sich der EU-Wirtschaftskommissar, kurz bevor heute die EU-Kommission ihre Tourismusleitlinien vorstellt, mit einem Plan für die schrittweise Öffnung der Grenzen. Doch wie könnten Reisen in Europa während der Pandemie aussehen? Dazu haben zwei Wissenschaftler aus Frankreich ein Konzept entwickelt. Ihr Vorschlag sind grüne Brücken. Wie das genau funktionieren soll, Sabine Wachs hat mit einem der beiden Wissenschaftler gesprochen.
Frankreich macht es vor. Das Land wurde für die Lockerungen der strikten Corona-Maßnahmen in unterschiedliche Zonen eingeteilt. Grün sind alle Departements, in denen das Virus unter Kontrolle ist. Mit Rot werden die Regionen ausgewiesen, die die Pandemie noch nicht so gut im Griff haben. Je nach Zone sollen bestimmte Lockerungen früher oder eben erst später kommen. Zwei Wissenschaftler aus Frankreich hatten diese Idee, vor allem auch, um den Menschen nach der Ausgangssperre ihre Bewegungsfreiheit zurückzugeben, sagt Barry Pradelski, Professor für Volkswirtschaftslehre am Nationalen Forschungsinstitut von Grenoble.
Das Schlagwort, dass eben in roten Zonen die Ein- und Ausreise stark beschränkt wird, während in grünen Zonen und zwischen grünen Zonen das Reisen wieder möglich wird, die Interaktion wieder normaler wird und man langsam normalen ökonomischen und sozialen Leben zurückfinden kann.
Soweit ist Frankreich zwar noch nicht, Reisen auch zwischen grünen Zonen, sofern sie mehr als 100 Kilometer Luftlinie entfernt sind, bleiben weiter untersagt, es sei denn, es liegt ein triftiger Grund vor. Trotzdem sehen Pradelski und sein Kollege Miguel Oliu-Barton in ihrem Konzept die Chance, dem ein oder anderen Europäer doch noch einen Sommerurlaub zu ermöglichen.
Unser Vorschlag jetzt ist es eben, das Ganze auf die europäische Ebene zu bringen. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, wenn jetzt Berlin schon grün ist, schon sicher ist, und Mallorca auch, dann könnte man diese beiden Zonen miteinander verbinden, dort Reisen ermöglichen.
Leichter gesagt als getan. Denn auch wenn das Konzept schlüssig klingt, setzt es voraus, dass alle europäischen Länder an einem Strang ziehen, grüne und rote Zonen nach gemeinsamen Kriterien festlegen, eine gemeinsame Kontrollinstanz finden, damit nicht einige Regionen ihre Corona-Zahlen schönen, um von rot nach grün zu wechseln. In der Corona-Pandemie war gemeinsames europäisches Vorgehen zwar bisher nicht die Regel, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Bleibt trotzdem ein Problem. Vom grünen Berlin fliegt das Flugzeug ins ebenfalls grüne Palma auf Mallorca. Wie aber können sich Menschen vom, sagen wir mal, grünen Saarland an die grüne französische Mittelmeerküste bewegen, wenn sie dabei durch den derzeit noch roten Nordosten Frankreichs fahren müssten? Auch darauf haben Pradelski und sein Kollege eine Antwort.
Einerseits bei Zugreisen könnten insbesondere Züge einfach durchfahren, in den roten Gebieten eben nicht stehen bleiben. Andererseits bei Autoreisen müssten Autobahnraststätten ausgewiesen werden für Reisende aus grünen Zonen. Und das Abfahren sollte nicht erlaubt werden.
Es wäre ein enormer Aufwand, diese Auflagen umzusetzen. Außerdem besteht die Gefahr, dass sowohl die Menschen in den roten Zonen als auch die Wirtschaft in den gesperrten Gebieten ins Hintertreffen geraten. Barry Pradelski ist das bewusst und trotzdem sagt er:
Und wir können uns nicht erlauben, alle Zonen in Anführungszeichen zuzusperren, nur weil es manchen Zonen noch sehr schlecht geht. Es müssen auf politischer Seite Wege gefunden werden, um dann auch eventuell Ausgleichszahlungen zu haben für Zonen, die eben länger rot waren. Aber ich glaube, wir können uns nicht erlauben, dass eine Gleichmacherei über alle Zonen hinweg im Vordergrund steht, wenn wir vor einer sehr, sehr großen wirtschaftlichen, sozialen und auch persönlichen Krise,
die ebenso wenig wie das Virus an den Grenzen Halt macht. Pradelski und sein Kollege sehen in ihrem Konzept eine Chance für die Europäische Union, die Motivation der Mitgliedstaaten, das grüne Brückenmodell zu nutzen, um den Tourismus auch für EU-Ausländer zu öffnen, dürfte vor allem eine finanzielle sein. Ob die aber groß genug ist? Selbst Frankreich, das bereits Teile des Konzeptes umgesetzt hat, ist skeptisch. Bisher wiegt in dem von der Pandemie schwer getroffenen Land die Angst vor einer neuen Infektionswelle nämlich schwerer als die Angst vom krachenden Einbruch der Tourismusbranche.
Sabine Wachs über grüne Brücken, ein Hoffnungsschimmer für den Sommerurlaub. Das Geld der Deutschen liegt weiterhin in den Händen der Männer. Sie besitzen deutlich mehr Immobilien und Vermögen als Frauen. Unter den Spitzenverdienern sind sogar doppelt so viele Männer wie Frauen. Nur, warum holen die Frauen trotz besserer Schulabschlüsse und zunehmender Berufstätigkeit nicht auf? Die Grünen kritisieren, dass das Ehegattensplitting eine Ursache dafür ist. Es benachteilige fast immer die Frauen. Isabel Reifenrath.
In der Corona-Krise dürften verheiratete Frauen in Kurzarbeit es auf ihrer Lohnabrechnung noch mal deutlicher spüren. Durch das Ehegattensplitting haben sie weniger Geld netto als ihre Ehemänner. Das liegt daran, dass sie zu etwa 90% in die Steuerklasse 5 gehen, während ihre Männer in Steuerklasse 3 stärker vom Ehegattensplitting profitieren. Die Finanzexpertin der Grünen, Lisa Paus, hält die Konsequenzen für enorm.
Jeder Arbeitgeber oder auch Steuerberater sagen Frauen, das ist doch gar nicht schlimm, Steuerklasse 3 und 5, das ist ein Vorteil, sie haben früher mehr Geld. Und es wird aber verschwiegen, dass die Frauen eben bei der Sozialversicherung, bei Lohnersatzleistungen dann deutlich geringere Nettoansprüche haben als Männer.
Eine kleine Anfrage der Grünen zeigt, Männer besitzen durchschnittlich mehr Vermögen. Den Spitzensteuersatz zahlen doppelt so viele Männer wie Frauen, den reichen Steuersatz sogar dreimal so viele. Von vielen Steuervorteilen profitieren fast immer die Männer. Die Grünen fordern deshalb eine Reform des Steuersystems, vor allem, dass das Ehegattensplitting abgeschafft wird.
Wenn man sich eben die Steuergesetze in Deutschland anschaut, dann sind sie auf den ersten Blick, gelten sie für alle gleich. Aber wenn man eben weiß, dass sämtliche Begünstigungen so sind, dass sie eben für größere Einkommen besser wirken und dann eben weiß, dass Frauen mit geringeren Einkommen da reingehen und auch mit geringerem Vermögen, dann sieht man ganz eindeutig, dass Frauen auch vom Steuersystem benachteiligt werden.
Nicht nur die Grünen, auch SPD und Linke fordern schon lange eine Reform des Ehegattensplittings zugunsten von Familien und Alleinerziehenden. Denn fast immer sind es die Frauen, die ihre Kinder alleine großziehen. Der SPD-Finanzexperte Michael Schrodi bedauert, dass die Union nie bereit war, das Ehegattensplitting aufzugeben.
Die Union macht das nicht mit. Sie hält an diesem traditionellen Familienbild eher fest. Und das ist hinderlich für mehr Geschlechtergerechtigkeit. Punkt.
Grundsätzlich sei aber ein anderes Problem noch größer, dass Frauen häufiger als Männer in schlecht bezahlten Berufen arbeiten.
Frauen arbeiten in systemrelevanten Berufen, die oftmals schlecht bezahlt werden. Was wir also brauchen, sind mehr Tarifbindung, gerade in diesen Berufen, die wir jetzt gerade als systemrelevant bezeichnen.
Die Berufswahl spielt eine große Rolle, auch dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten. Die Grünen-Abgeordnete Lisa Paus kritisiert, dass das jetzige Steuersystem da aber auch einen falschen Anreiz setze. Olaf Gutting von der Union sieht das anders. Er glaubt nicht, dass Frauen wegen des Ehegattensplittings weniger arbeiten. Er hält das klassische Familienmodell für selbst gewählt.
Das ist die Wahlfreiheit, die wir möchten. Das ist die Möglichkeit, dass jeder für sich die passende Balance und die Arbeitsaufteilung, so wie es sie möchte, in der Familie realisieren kann.
Schließlich sei es schon lange möglich, dass beide Ehepartner in Steuerklasse 4 gehen. Das machen aber die wenigsten, weil sie von den Steuervorteilen aus Steuerklasse 3 und 5 jeden Monat profitieren, nicht erst nach einem Jahr. Frauen scheinen sich immer noch entscheiden zu müssen, Küche, Kinder oder ein volles Konto. Dass Männer weniger verdienen als ihre Frauen, bleibt die Ausnahme.
Isabel Reichenrath über das Ehegattensplitting, das fast immer Frauen benachteiligt. Brennende Augen, Kopfschmerzen und ein Kratzen im Hals, dahinter würden die meisten wohl Symptome einer kommenden Erkältung vermuten oder es auf Stress schieben. Die wenigsten denken daran, dass es an den eigenen vier Wänden liegen könnte. Das Zuhause gilt als Schutzraum und nicht als Krankmacher. Doch Wohngifte wie Schimmel, Asbest oder Spuren von Chemikalien können zu einer ernsthaften Belastung führen. Anke Petermann hat eine Mainzer Hausbesitzerin besucht, die an multipler Chemikalienunverträglichkeit leidet und deshalb gern gebrauchte Möbel nimmt, wie einen Polstersessel.
So, mal gucken, ob ich den gut greifen kann.
Die opulente Sitzfläche des Sessels über die enge Holztreppe des kleinen Fachwerkhauses ins Wohnzimmer eine Etage höher zu wuchten, nicht ohne.
Jetzt einfach Stufe für Stufe.
Die Rückenlehne ist schon oben. Gisela Kirstein steckt sie mit der Sitzfläche zusammen, lässt sich ins Polster sinken, strahlt.
Das ist für mich ein Glücksfall, womöglich zumindest, weil das ein gebrauchter, älterer Sessel ist und ich gebrauchte ältere Sessel eben womöglich vertrage. Jetzt kommt dann die spannende Ausprobierphase.
Wie lange die dauert?
Das kommt auf den Grad der Chemikalien an. Wenn viele Chemikalien drin sind, dann merke ich das innerhalb von Minuten. Dann fängt meine ganze Haut an zu jucken und zu brennen. Man stelle sich vor, man setzt sich in ein Brennnesselbeet. Und das hält man einfach nicht aus.
Fühlt sie sich dagegen nach 2-3 Tagen immer noch gut, ist klar, das Polstermöbel kann bleiben. Ob Bezug und Füllung aus Synthetik oder Naturmaterialien bestehen, spielt dabei keine Rolle. Gisela Kirstein reagiert hochgradig sensibel auf die Chemikalien, mit denen Stoffe behandelt sind.
Also das kann tatsächlich auch das Mittel an der Baumwolle sein, also Pestizide an der Baumwolle beim Anbau oder die Flammschutzmittel, die in den Materialien verwendet werden.
Gegenüber einem Wollteppich, der mit Bioziden gegen Mottenbefall behandelt ist, könnte ein Synthetikteppich die bessere Wahl sein. Doch Teppiche sucht man in Kirsteins altem Fachwerkhaus vergeblich. In der Küche ließ die Journalistin beim Einzug Holzdielen verlegen, suchte in Baumärkten nach Öl oder Wachs. Fehlanzeige. Auch unter den Bioprodukten keines, das sie vertrug. So jedenfalls das Ergebnis von Experimenten zu Hause mit einem Testbrett.
Und ich habe tatsächlich Leinöl vom Alnatura genommen und damit den Boden eigenhändig eingepinselt.
Also Lebensmittelöl.
Lebensmittelöl, ganz genau.
Nach 5 Jahren zeigt sich allerdings, als Langzeitschutz ist das Leinöl aus dem Biomarkt wenig geeignet. Der Boden könnte wieder eine Ölung gebrauchen. Verkäufer in Möbelhäusern und Baumärkten reagieren oft verständnislos, wenn sie ihr Problem schildert, erlebt die an Chemikalienunverträglichkeit Erkrankte. Nur der Mitarbeiter eines kleinen privaten Baumarkts im Rheingau half ihr weiter.
Weil der sich dann wirklich drangehängt hat und bei den Herstellern die Inhaltsstoffe erfragt hat, von dem Kalkputz, von Brettern, von allem, was ich an Materialien hier verwendet habe in meinem Haus, und die gelöchert hat und gesagt hat, hier, ich habe eine Kundin, die muss das wissen, schmeißt mir die Produktblätter rüber, ich will genau wissen, was da drin ist.
Der Kalkputz hat sich jedenfalls als Glücksgriff erwiesen, überzieht die Wände mit feiner Struktur und schafft ein angenehmes Raumklima. Biozide gegen Schimmelbefall sind anders als in vielen Wandfarben nicht drin. In der Küche behielt die Mainzerin die 60er-Jahre-Stühle des Vorbesitzers. Der Küchentisch ist mehr als ein Jahrhundert alt. Als Vintage ohnehin der letzte Schrei. Im Wohnzimmer unbehandelte Holzmöbel. Mögen andere leiden unter Corona-bedingtem Daheimbleiben, Gisela Kirstein blüht auf.
Also mein Haus ist wirklich meine Oase. Mir geht's richtig gut.
Wohnen ohne Gift, ein Bericht von Anke Petermann. Darum geht es morgen im Marktplatz. Gesunde Umgebung in 4 Wänden, Wohngifte vermeiden. Morgen ab 10.08 Uhr. Obwohl es in den letzten Nächten nochmal ordentlich abgekühlt hat, brauchen wir bald erstmal keine Heizung mehr. Zeit für eine Abrechnung. Und dabei spielt es keine Rolle, ob Eigenheimbesitzer oder Mieter. Für viele wird es teurer werden als erwartet. Denn gut 2/3 der Heizungen in Deutschland sind veraltet und ziemliche Energieverschwender. Wer bei der fälligen Erneuerung nicht nur Energie sparen, sondern auch die CO2-Bilanz verbessern will, könnte den Sommer nutzen, um seine Heizungsanlage auf Pellets umzustellen. Wieso eine Pelletsheizung überhaupt funktioniert und für wen sie in Frage kommt, der Verbrauchertipp von Bernd Debus.
Martin Fritsch hatte Anfang der 90er Jahre ein altes Haus gekauft mit einer alten Gasheizung.
Und so langsam wurde der Schornsteinfeger da auch ungnädig und empfahl uns doch, eine andere Heizung einzubauen.
Die preisgünstigste und technisch einfachste Lösung wäre eine neue Gasheizung gewesen. Ramona Mittag, Energieexpertin bei der Verbraucherzentrale NRW.
Gas kann man machen, also da machen Sie sicher nichts falsch, ist aber genau wie das Öl ein fossiler Brennstoff und somit auch von CO2-Abgaben betroffen. Und für die Umwelt ist es auch nicht so richtig gut.
Aus diesen Gründen wollte Martin Fritsch auf eine Heizung umstellen, die ohne fossile Brennstoffe auskommt.
Und dann war so Pelletheizung das Naheliegendste, zumal hier auf dem Grundstück auch genügend Platz ist, um die Dinger zu lagern.
Die Dinger, das sind die Pellets.
So ein Pellet ist ein aus Holzsägespänen gepresstes Stück, ungefähr so groß wie eine Zigarettenkippe.
Hergestellt werden die Pellets überwiegend aus Holzabfällen, wie sie zum Beispiel in Sägewerken anfallen. Nun könnte man das Abfallholz natürlich auch am Stück verheizen und sich den Umweg über die Pellets sparen. Das hätte aber zwei Nachteile. Erstens, Holzscheite müsste man per Hand nachlegen. Eine Holzpelletheizung erledigt die Sache mit dem Brennstoffnachschub hingegen vollautomatisch. Und zweitens,
entsteht bei der Verbrennung von Holz im Kamin schon auch mehr Feinstaub als im Pelletofen. Denn dort habe ich eine geregelte, ich möchte fast sagen saubere Verbrennung mit einem genormten Rohstoff.
Trotzdem, so sauber wie eine Gas- oder Ölheizung brennt eine Pelletheizung nicht, heißt es beim Umweltbundesamt. Andererseits ist ihre CO2-Bilanz, vor allem wenn die Pellets aus regionaler Produktion stammen, deutlich besser als die der Konkurrenz. Energieexpertin Ramona Mittag.
Man kann sagen, über den Daumen gepeilt spart man von Öl auf Pellet 95% CO2.
Denn beim Verbrennen von Holz wird nur das CO2 wieder freigesetzt, das der Baum vorher aus der Luft aufgenommen hat. Interessant ist der Umstieg vor allem für die Besitzer von Ölheizungen. Denn die könnten den Raum, in dem ehemals der Öltank stand, als Vorratslager für die Pellets nutzen.
Wenn nun alle auf die Pelletheizung umsteigen, ja, dann bekommen wir tatsächlich ein Problem. Wenn aber nur die umsteigen, die aktuell eine Ölheizung haben oder sagen, ach Mensch, das ist für mich die ideale Heizform, dann ist das überhaupt kein Problem.
Allerdings, eine Pelletheizung ist deutlich teurer als eine Gas- oder Ölheizung.
Ölheizungen bekommt man 6.000, 7.000, 8.000 Euro. Die Pelletheizung steht im Katalog dann eher mit 16.000 Euro.
Wer es jedoch schafft, alle Fördertöpfe für eine Pelletheizung auszuschöpfen, zahlt nicht mehr allzu viel drauf. Die Pellets selber kosten im Schnitt etwas weniger als Öl oder Gas. Martin Fritsch.
Aber es macht jetzt nicht so einen entscheidenden Unterschied, dass man sagen würde, deswegen rechnet sich jetzt im Moment die Pelletheizung.
Übrigens funktioniert nicht alles bei einer Pelletheizung vollautomatisch. Eine Arbeit, die jeder Besitzer eines Holzofens kennt, muss man auch hier noch von Hand erledigen.
Was halt anfällt, ist halt, dass man so alle 2 bis 3 Wochen mal einen Aschekasten leeren muss.
Heizen mit Pellets, der Verbrauchertipp von Bernd Debus. Den können Sie auch online nachhören auf deutschlandfunk.de oder in unserer App DLF Audiothek.
Vielen Dank an Caroline Born für diese Umwelt- und Verbraucherthemen, die sie uns präsentiert hat. Damit geht der Vormittag im Deutschlandfunk zu Ende. Es folgen gleich nach den Nachrichten Informationen unserer Kollegen aus dem Aktuellen mit meinem Kollegen Dirk Müller am Mikrofon. Und dann geht es natürlich auch um die Frage, wie dürfen wir künftig reisen? Das Bundeskabinett tagt in Berlin. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Tag.